Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Ausgabe des Schaubefehls. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um über merkwürdige Zukunftsfantasien zu reden. Und ich habe ganz vergessen, für welchen Film ich dir gegeben habe, gerade bei der Anmoderation. Klasse! Hallo André!
Hallo Matze! Das ist eine gute Voraussetzung für den Podcast.
Oder? Ja, es gab in letzter Zeit sehr viel in den Kopf zu nehmen, denn man würde es vielleicht mitbekommen haben, du ziehst demnächst um.
Das ist korrekt.
Und ich auch, mal wieder.
Ja, für dich ist das ja schon eher so ein Hobby geworden.
Oh, ich hasse es. Und dieses Mal ist es halt, es ist nicht gezwungen, wie die Male davor im Grunde genommen. Aber alles andere wäre auch irgendwie unsinnig. Weißt du, Erstbezug, Neubau. Und für Hamburger Verhältnisse bezahlbar. So. In der Innenstadt. Viertelstunde Weg zur Arbeit.
Für Hamburger Verhältnisse bezahlbar, aka die Seele muss trotzdem an der Tür abgegeben werden.
Es geht tatsächlich. Also, wenn man es mit anderen Städten vergleicht, natürlich. Aber wir können es von unseren Gehältern halt locker bezahlen. Und sowas kenne ich zum Beispiel noch gar nicht.
Und da ihr beide reiche Banker seid, ist das ja kein Problem.
Natürlich. Meine Freundin spielt sogar einigermaßen regelmäßig Lotto und meint immer, sobald ich die Million habe, ist mir alles andere egal.
So denken wir ja alle.
Ja, schön wär's, aber mein Gott, muss ich halt einfach nur erfolgreicher Bestseller-Autor werden.
Genau, oder Bestseller-Podcaster.
Bestseller-Podcaster. Davon sind wir noch ein bisschen weiter weg.
Wir arbeiten daran.
Auf jeden Fall. Mit welchem Film möchtest du uns denn in dieser Woche beglücken?
Also du hast wirklich vergessen. Das heißt, du weißt jetzt gerade nicht, was ich jetzt reden werde.
Doch, es ist mir wieder eingefallen.
Okay, dann ist gut. Bevor wir starten, ganz kurz noch. Wir haben noch eine Sache in eigener Sache, wo wir gerade übergeleitet haben von Bankern und so. Darüber sprechen wir aber nach dem Podcast, damit wir euch jetzt nicht erstmal vollsülzen, erstmal zum Thema kommen. Also bleibt gern nach dem Thema, nach dem zweiten Film noch ein bisschen dran. Und lauscht, was wir euch noch mitzuteilen haben. Es gibt noch ein bisschen Ankündigung zu machen. Aber jetzt erstmal zum Film. Und zwar, du hast mich nachsitzen lassen.
Ha! Clever.
Die klassische Einleitung für diesen Film natürlich. Ich habe geschaut den, wirklich schon fulminanten Klassiker, muss man ja sagen, der neueren Zeit. The Breakfast Club hast du mir gegeben.
Jetzt 7:06 Uhr. Ihr habt genau 8 Stunden und 45 Minuten Zeit, um über euer schlechtes Benehmen nachzudenken. Irgendwelche Fragen?
Ja, weiß Phil Collins, dass Sie seine Klamotten geklaut haben?
Ein Schlaukopf, eine Schönheit, ein Muskelprotz, ein Freak und eine Ausgeflippte.
Es ist doch nicht zu fassen, dass ich hierher kommen musste.
Bevor dieser Tag zu Ende geht, werden Sie alle Regeln verletzen.
Mädchen können den Rauch nicht drin behalten. Daran liegt es.
Ihre Seelen entblößen.
Ich bin eine Nymphomanin.
Wissen deine Eltern was davon?
Einiges riskieren.
Ist ein starkes Gefühl, wenn es einem dreckig geht, oder?
Und sich so nahe kommen, wie sie es nicht im Traum für möglich gehalten hätten.
Warum hast du das getan?
Na, was glaubst du wohl?
Oh. Breakfast Club.
Zu dem Begriff musste ein bisschen schmunzeln bei Twitter, als jemand meinte, moderner Klassiker. Ich würde spontan sagen, Filme aus den 80ern gelten nicht mehr als modern.
Ja, das ist halt, das habe ich ja dann in den Raum gestellt, die Frage. Wie lange gilt der moderner Klassiker? Das ist halt so ein bisschen, ne? Also wenn man von Klassikern im Sinne spricht, ist es dann wirklich so 40er, 50er und ist moderner dann schon 80er oder ist moderner eher wirklich so alles so ab 2000 jetzt vielleicht, sag ich mal. Ist diskutabel, aber ich sag auch mal, modern würde ich ihn auch nicht mehr bezeichnen.
Man muss halt auch immer mal sich das angucken. Ich meine, die 80er sind auch schon nun, also 1980 ist 40 Jahre her.
Ja, ja, eben.
Das ist eine verdammt lange Zeit.
Ist deswegen halt diese Tonus moderner Klassiker verschiebt sich ja auch mit der Zeit. Also, ne, es wird ja immer wieder, die Zeit holt das ja ein. Von daher muss man das immer so ein bisschen mit updaten. Von daher Stand heute, 2020, würde ich halt sagen, so alles ab 2000, würde ich sagen, ist moderner Klassiker. Alles davor kann man schon dann unter Klassiker, glaube ich, gelten lassen. Hätten wir es auch geklärt? Jedenfalls. Schön. Jedenfalls, Breakfast Club. 1985 von John Hughes gedreht, also Regie. Hatten wir auch hier schon im Podcast ja eben mit Ferris macht blau. Ferris Bueller's Day Off hast du mir auch schon mal gegeben.
Genau.
Den ich auch nicht kannte. Zudem außerdem bekannt noch für 16 Candles und ein Ticket für zwei. Das sind, glaube ich, so seine bekanntesten 16 Candles. Kenne ich auch noch nicht übrigens, Zwinker Zwonker.
Ich auch nicht.
Okay, siehst du mal. Da haben wir beide noch was nachzuholen.
Ich habe ja Ferris und Breakfast Club auch erst in den letzten ein, zwei Jahren nachgeholt.
Mhm. Ja, ein Ticket für zwei ist ein typischer Fernsehfilm, der früher in den 90ern mal lief. Den kenne ich auf jeden Fall mit Martin Sheen und sag schon.
Ich bin nicht der Einzige, der Aussetzer hat heute. Sehr gut.
Ja gut, das war jetzt nicht unser Vorbereitungsfilm. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. nicht John Goodman, der andere.
John Candy und Steve Martin.
John Candy, genau. Genau,
Martin so. Sheen hätte mich gewundert, Steve Martin. Das ist Steve Martin.
Ja, aber den Sheen, genau, war ich falsch, hab ich den Namen vertauscht, natürlich. Genau, John Candy meinte ich. Ja, typische Blödel-Komödie aus den 90ern. Ja, oder was ist 90er oder
80? 87.
Ja, 87, okay.
Da werde ich aber auch noch kurz drüber reden. Diese Zeiten verschwimmen gefühlt.
Ja, total, total. Und genau, auf jeden Fall, das sind, glaube ich, so seine bekanntesten Filme. So viel hat er gar nicht gemacht, der Herr Hughes, aber dafür eben doch ein paar, die sich eingebrannt haben, definitiv in die Filmhistorie. Und ja, worum geht's denn im Breakfast Club im Endeffekt? Das wollen wir einmal kurz zusammenfassen. Allerdings habe ich heute keinen Text, denn ich hatte keinen Klappentext und habe auch keinen UFDB-Text gefunden, der vorlesbar wäre, ohne sich dreimal zu versprechen, weil er geschrieben ist wie ein Drittklässler. Daher erkläre ich es einfach, selbst da es ja doch sehr simpel ist, worum es im Kern im Breakfast Club quasi geht. Das ist ja wirklich passt ja quasi fast in einen Satz. Es geht um eine Gruppe Jugendlicher, fünf an der Zahl, die eines Samstagnachmittages nachsitzen müssen, weil sie alle irgendwas oder fast alle irgendwas verbrochen haben und ja, müssen einen Nachmittag gemeinsam verbringen und entdecken dabei Seiten an sich selbst oder auch gegenseitig, die sie nicht für möglich gehalten hätten. Das ist eigentlich runtergebrochen, der ganze Plot von The Breakfast Club. Und ja, erwartet, das habe ich erwartet. Es war nicht so wie bei den, ich meine, wir haben das ja oft bei unseren Klassikern, dass wir sagen, oh, man hatte irgendwie eine Ehrfurcht davor oder man hat sich gar nicht rangetraut. Bei Breakfast Club war es für mich anders. Bei Breakfast Club war es immer so, irgendwie ist das für mich so ein Film, du kennst schon so viele Sprüche, du kennst schon so viele Memes aus dem Film, du kennst viele Bilder, du kennst so die ikonischsten Szenen, sei es aus Referenzen aus anderen Filmen oder eben, wie gesagt, aus dem Netz, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, so, ich kenne den Film schon. Weißt du, wie ich das meine?
Mhm.
Ich hatte immer das Gefühl, so, ich habe den irgendwie eigentlich halb schon gesehen und ich kenne die Hälfte eh und ja, der Plot ist ja auch jetzt relativ dünn, mal so gesagt, oder beziehungsweise einfach, es ist nun mal ein sehr standardisiertes Szenario und ich war immer nie so gewillt, den zu sehen irgendwie. Ich habe immer wieder
drüber,
der ist ja auch bei Netflix und ich bin immer wieder drüber gescrollt, dachte so, ach ja, müsst du ja eigentlich auch mal gucken.
Gibt dann immer es wieder, auch.
Ja genau, gibt es auch, gehört eigentlich auch natürlich in gut sortiertes Filmwissen, aber immer so, ach nee, heute nicht. Und ja, von daher, wie gesagt, wie immer, gut, dass es diesen Podcast gibt, dafür machen wir den Quatsch ja hier. Und ja.
Und
von
viel
daher,
Kartoffelsalat.
Das zählt ja auch dazu, gibt es auch. Aber nee, deswegen war es immer so ein Film, so habe ich immer so, Und ja, von daher, meine Erwartungen waren, sie waren da, sage ich mal. Ich hatte natürlich eine gewisse Erwartung in der Hinsicht, dass dieser Film mir irgendwas geben muss, damit er seinen Standpunkt rechtfertigt und sein Standing in der Filmlandschaft. Mhm. Irgendwas habe ich natürlich erwartet, damit er mich irgendwie abholt und mich irgendwie auf eine Weise überrascht oder mir irgendwie was Schauspielerisches gibt oder was Inszenatorisches oder was von der Message her, irgendwas, damit ich sagen kann, okay, jetzt habe ich verstanden, warum der so einen Ruf hat. So, das war eigentlich im Grunde meine Erwartung. Sie war also gar nicht so groß. Ich habe jetzt nicht mit einem fulminanten Blockbuster gerechnet, aber ich wollte irgendwas sehen, was es ihn rechtfertigt für sein Standing, was er hat. So. Und ja, gehen wir mal rein. Also, wie gesagt, der Plot eigentlich recht simpel erklärt. Und muss man ja auch im Endeffekt so sagen, schon mal einfach mal auf den ganzen Film gesprochen, ist er ja eigentlich auch. Die Geschichte, die der Film erzählt, ist ja im Grunde eine alltägliche. Oder eine, die im Grunde jeder ja mitgemacht hat. Es ist so das Schulszenario, es geht um Stereotypen, es geht um Oberflächlichkeit, es geht um äußere Erscheinungsbilder, es geht um das Verarbeiten so seiner, also so Pubertät, seine Jugend, Aufarbeitung, das Elternhaus und alles, was eben so da reinspielt. Und dazu eben jetzt eben diese Situation, in der sich eben die Charaktere befinden. Und da muss man natürlich einfach auch direkt sagen, diese Figurenkonstellation ist natürlich das absolute Abziehbild eines jeden Highschool-Films. So, das ist, und das, ich behaupte einfach mal, es war auch schon 85 quasi ein Klischee. Es ist aber natürlich auch bewusst so gesetzt, ne? Also wie gesagt, du hast 5 Charaktere in diesem Film, also an Jugendlichen, die nachsetzen müssen, plus dann eben einen Lehrer, der Lehrer gespielt von Paul Gleason als Richard Vernon, der die Bande hier eben zusammentrommelt und da in den Raum, also in die Bib sperrt und sagt, ihr macht jetzt hier schön mal eure Aufgaben und bleibt ruhig. Und ja, die fünf Teenager, die 5 Schüler sind halt, wie gesagt, so nach typischen Schubladen, wie man sie so in jeder Schule gesehen hat, klassifiziert. Du hast den Nerd, du hast den Streber, Brian. Ja, total in seinen Noten versunken, will immer möglichst alles eine glatte 1 schreiben natürlich und ist zu allen Lehrern höflich, weil er eben Autoritätspersonen respektiert und ja, ist eben so der Vorbildschüler. Dann, also check, ne, kannst richtig schon Checkmarks machen, check. Dann hast du Claire, so die Prinzessin, die Schöne, die Beliebte, das It-Girl, so quasi. Jeder mag sie, jeder liebt sie, zumindest denkt sie das. Und ja, Prom-Queen. Sie ist halt so, dass ja, genau das so, sag halt die Prinzessin. Ja, check. Dann hast du natürlich den Sportler, der alles für den Sieg tut, der ja beliebt ist in der Schule, weil er gute Leistungen im Sport bringt, der von seinen Eltern auch dazu getrieben wird, so du bist die Sportskanone, Erfolg ist alles, go, go, go. Andy ist das, check. Dann hast du natürlich selbstverständlich den Rebell, der gegen alles ist, der Anti-Alles, der Lehrer, der es gegen Lehrer aufwiegt, der andere mobbt, der andere disst, der
fingerlose Handschuhe trägt.
Laut ist, fingerlose Handschuhe trägt, ja. Rocker-Attitüde. John Bender, genannt hier von den Schülern einfach nur Bender, weil es cooler ist, den Leuten beim Nachnamen zu nennen, man kennt's noch. ja, check. Und dann last but not least, die Außenseiterin, der Outcast, die in Ruhe gelassen werden will, die lieber in der Ecke steht, als mit anderen zu reden. Die, einfach keinen Bock auf andere hat. Allison auch dabei. Check. So. 5 Schüler, 5 verschiedene Stereo/Typen bilden eben hier die Gruppe, die nachsitzen muss. Und wenn der Film halt erstmal losgeht und man so langsam erstmal natürlich diese Charaktere kennenlernt, wir lernen, warum die denn da so sitzen überhaupt mit der Zeit, wir lernen natürlich so ihre Marotten kennen. Dann, wie gesagt, spielen sich diese Klischees auch erstmal total aus. Wer so einen Ton des Ganzen angibt, des Films ja auch generell, ist halt Bender, was ja auch zu seinem Charakter passt, ne? Er ist der Rüpel, er ist laut, er legt sich mit allen an und er dominiert ja auch sehr stark erstmal so das erste Drittel des Films, wenn nicht sogar die erste Hälfte. Es geht ja gleich quasi auf Konfrontation. Du hast halt hier, wie gesagt, natürlich Charaktere, die eigentlich so im realen Schulleben, sage ich mal, im Alltagsleben nicht miteinander, nichts miteinander zu tun haben, die eigentlich alle ihre eigenen Klicken haben und da abhängen. Ne? Der Sportler hat nichts mit dem Nerd zu tun, die Claire hat nichts mit der also die beliebte Prinzessin hat nichts mit der Außenseiterin zu tun und so weiter. Das heißt, du hast hier eigentlich so 5 Antipunkte, die sich eigentlich komplett abstoßen und sich auch aus dem Schulalltag, wenn nur flüchtig, kennen. Vom Pausenhof quasi oder aus den Fluren und eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und man muss ja auch sagen, dass diese Konstellation und dieser Aufbau des Films ja auch, das ist halt so ein typischer Filmaufbau, das passiert halt so einfach im realen Leben. Das muss man einfach mal sagen. Ist halt schon krass gestaged so. Aber ist ja wie, ist ein Film und daher geschenkt. Und ja, und wie gesagt, es geht erstmal los, wie gesagt, vor allem Bender dominiert, es geht erstmal so, es gibt Reibereien, es wird gestichelt, es wird so, ah ja, hier, und ne, und du bist ja hier das Püppchen immer zu Claire und ah ja, hier und der Nerd. Und man merkt ja recht schnell eben, dass die Antipathien deutlich da sind. Es werden eben typische Schubladen aufgemacht und es geht erstmal so generell um diese ganze Oberflächlichkeit des Schulalltags. Es wird alles das rausgekramt. Was man von sich gegenseitig weiß, eben aber eben nur aufgrund von Hören, Sehen, Sagen. Ne? Man kennt sich gar nicht wirklich, aber man kann trotzdem jeden, also die Schüler meinen, sich gegenseitig natürlich direkt einzuordnen zu können und wissen Bescheid, so, du bist der, du bist die, du bist das, du weißt genau, wie du funktionierst, ich mag dich nicht, so. Und darum geht's ja erstmal quasi. Vor allem Claire gegenüber ist Bender ja am Anfang auch sehr stichelig. Verarscht sie mit ihrem, ja, It-Girl-Dasein. Wird auch ganz schön teilweise ein bisschen Harassment-mäßig. Also der ein bisschen übergriffig, fand ich ganz schön auch ganz schön krass irgendwie. Also er ist ja da auch ganz schön rabiat mit ihr. Und das zieht sich so erstmal durch das erste Drittel, wie gesagt. Und ich muss sagen, ich war am Anfang von Bender schon krass genervt.
Ja, fühle ich.
Ich weiß, dass es seine Rolle ist. Macht Judd Nelson in der Rolle auch wirklich echt gut. Aber es war schon so an einem Punkt, wo ich wirklich, also ich war schon genauso genervt wie die Schüler die anderen Schüler in der Bib. Aber es hat mich dann schon nicht mehr positiv genervt, sondern ich war schon so auf einem leichten Punkt, das negativ zu sehen. So, das war erstmal so das erste Drittel und das dominiert ja, wie gesagt, Bender sehr. Und das war so ein bisschen, Aber zum Glück schafft der Film es dann rechtzeitig noch, bevor es wirklich richtig schlimm wird, dann anfangen, das Ruder rumzureißen. Wie gesagt, es geht ja am Anfang auch darum, dann, dass er versucht ja auch dann abzuhauen, spielt dann irgendwie Basketball in der Turnhalle, muss der Lehrer wieder kommen und ihn wieder reinrufen und er gibt ja sowieso einen Fick und so. So, ja, das waren halt nette Szenen, auch mit Paul Gleason, der Schlagabtausch, das ist irgendwie cool und Paul Gleason macht auch diesen, ja, harten Hundlehrer da ganz gut, aber dem natürlich irgendwie trotzdem auf die Nase rumgetanzt wird, so wie jedem Lehrer. Aber es funktioniert trotzdem so ganz gut und wie gesagt, der Film macht dann aber zum Glück rechtzeitig noch die Kehrtwende, bevor er Bender da komplett dann über die Klippe springen lässt, so mit seinem Verhalten. Und ab der zweiten Hälfte dann spätestens geht's ja wirklich darum, dass dann langsam, ja, die Schüler waren dann einige Stunden schon zusammen, es wurde sich ausreichend gedisst und alles ein bisschen so ans Tageslicht gebracht, so was man über den anderen weiß. Und dann geht's ja vor allem, dann beginnt ja erst der Kern des eigentlichen Films und auch wirklich die Aussage, die John Hughes hier dann im Endeffekt dann auch treffen möchte. Dann geht's ja darum, dass hier angefangen werden, Schubladen ja aufzumachen, beziehungsweise sie rauszureißen und zu brechen. Ne? Es geht ja dann darum, dass nach und nach Charaktere sich öffnen. Es wird über Dinge gesprochen, die eben nicht so zum Schulalltag gehören, die man nicht übereinander weiß. Es kommt vor allem dann, wenn es darum geht, so, warum seid ihr eigentlich alle hier? Da fängt es ja dann so langsam an, auch so in die Richtung zu kippen, nicht nur in den eigenen Schulalltag zu gucken, sondern auch ins Privatleben. Wie sieht's eigentlich bei euch so zu Hause aus? Wie sieht's privat aus? Wie sieht's eigentlich hinter eurer Schublade so aus? Und ab dann wird der Film für mich auf jeden Fall interessant. Und
es dauert aber ein ganzes Stück, ne?
Es dauert halt leider ein ganzes Stück, genau. Das ist auf jeden Fall der erste große Kritikpunkt. Da lässt sich leider wirklich viel Zeit, erstmal diese eben doch einfach sehr offensichtlichen Schubladen sehr lange auszuspielen. Das hätte er gerne verkürzen können.
Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe 3 Anläufe gebraucht, um den Film durchzugucken.
Oh, Wahnsinn, okay.
Ich habe den irgendwann mal angemacht, weil, muss man ja kennen, und war nach 10 Minuten super gelangweilt. Dann habe ich den, als wir Besuch hatten oder so, haben wir den mal angemacht abends und ich bin eingeschlafen. Und es war noch nicht so spät. Und dann beim dritten Mal oder so habe ich es mal durchgeguckt. Aber es ist halt das, was ich auch häufiger hier so sage. Das Pacing ist halt schon übel. Und wie du schon meintest, gerade dadurch, dass die Figuren halt Klischees sind, hätte ich keine so ausgiebige Exposition gebraucht.
Man merkt halt, wie ich finde, man merkt recht schnell, dass der Film nicht mehr als das hat. Das heißt, er musste halt die Laufzeit füllen. Das merkst du, finde ich, gerade diesem ersten Drittel. Mhm. Der ganze Film spielt ja quasi bis auf kurze Ausflüge mal kurz irgendwie in den Flur, um Weed aus dem Schrank zu holen und eben in der Aula, in der Sporthalle mal kurz zu dribbeln. Und sonst später am Ende, eben wenn sie alle nach Hause fahren, spielt der Film ja wirklich nur in dieser Bib. Und da merkst du schon, so, er muss das ein bisschen strecken. Und das ist halt, wie gesagt, das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich direkt schon mal vorwegnehme, auch den ich habe am Film. Dieses erste Drittel, fast erste Hälfte, hätte man halt einfach kürzen müssen, weil es so offensichtlich eben ist, was er erzählt. Genau, ja, sehe ich halt auch so. Genau, kommen wir dann aber zum Glück zur viel besseren zweiten Hälfte. Und ja, was passiert dann? Was passiert ist im Endeffekt genauso klischeehaft wie die erste Hälfte, aber sie funktioniert trotzdem, und zwar aus verschiedenen Gründen. Wie gesagt, die Schüler lernen sich besser kennen. Es kommt zu zu Austausch, der einfach mehr von den Charakteren preisgibt, als die über sich selbst eben wussten, weil er jetzt eben anfängt, diese Oberflächlichkeit zu bröckeln. Sie sprechen halt wieder zum Beispiel darum, warum sie überhaupt alle da sind und sowas. Zum Beispiel als Beispiel der Brian zum Beispiel, der ist ja nur da, weil er eine, also das heißt nicht nur da, aber er ist im Grunde da, weil er eine schlechte Note geschrieben hat. Das war der Auslöser. Ne, wie wir gesagt haben, er ist ein super Streber, er will immer das beste Leistungen in Noten und so weiter. Und er hat halt ein F bekommen, wie er dann erzählt, was halt quasi in den USA eine 6 ist in dem Sinne.
Ja.
Und er war darüber so krass frustriert, und das ist auch direkt eine der stärksten Szenen, finde ich, auch im ganzen Film. Er war so krass darüber frustriert, dass er mit dem Gedanken gespielt hat, sich umzubringen. Und ich finde die Szene richtig krass, wie sie halt da so im Kreis sitzen und er erzählt das und alle sind so super still. Und du denkst halt so, er ist so, boah, krass, so. Also deswegen, ne, wegen der Note sich umzubringen. Und er erzählt ja eben auch, dass er auch von zu Hause gut Druck kriegt, so, ne, was Schulleistung angeht, so, eben das Klassische, das kennt man ja einfach auch, sowas, solche Eltern gibt's ja, die so einen unfassbaren Leistungsdruck auf ihre Kinder ausüben. Und, aber dann passiert sowas total krasses, womit du nicht rechnest in der Szene. Dann erzählt er nämlich, wie er sich umbringen wollte. Und dann kommt er eben dadurch darauf, warum er überhaupt nachsitzen muss. Denn er wollte sich umbringen mit einer Leuchtpistole. Mit einer Flare Gun. Und er erzählt dann, dass er die halt in seinem Schulschrank gebunkert hatte. Und die ist halt losgegangen. Und sein Schrank ist halt abgefackelt, so. Und dann bist du schon so als Zuschauer, bist du erst so, okay, das ist jetzt eigentlich voll witzig, die Story, aber das ist gerade eigentlich voll die emotionale Szene und ich soll vielleicht nicht lachen. Aber dann fangen die anderen Schüler auch so langsam an zu kichern. Und du denkst so, okay. Und dann fängt halt Brian direkt mit an zu lachen und merkt halt so, was das eigentlich für eine geile Story ist, im Nachhinein natürlich. Und irgendwie lachen dann doch trotzdem alle und er lacht dann selbst über seine totale Dummheit und überhaupt den Gedanken, sich für sowas halt was antun zu wollen. Und die Szene fand ich richtig stark. Die passiert auch echt erst gegen Ende des Films, aber die muss ich direkt mal herausheben, weil die wirklich gut war. Auch weil die so gut damit spielt, dass du als Zuschauer erst so, ja, okay, darf ich jetzt lachen? Das ist irgendwie schon lustig. Und dann, dass die Charaktere quasi auch das mit aufbrechen und du dann so mit einsteigen kannst. Das fand ich sehr, 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 sehr gut. Aber solche Charakterzüge eben wie dieses Druck von zu Hause, reflektiert aufs Kind, das gibt's ja auch hier mehrfach, zum Beispiel bei Andrew, also Andy, auch dem Sportler, da kommt dann auch, er erzählt dann auch zum Beispiel, dass er seine Eltern halt, das heißt nicht mag, aber er hat halt Probleme auch mit seinen Eltern, zum Beispiel der Vater ist halt auch so extrem, wie gesagt, so auf, hier, du musst gewinnen, 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 ne, und Sport und du musst ein Siegertyp sein. Und er erzählt ja dann zum Beispiel, dass er nachsitzen muss, weil er einem Mitschüler die Pobacken zusammengeklebt hat mit Gaffertape beim Streich. Und er ist halt erwischt worden. Und dann erzählt er halt quasi, dass er seinem Vater erzählt hat, warum er nachsitzen muss. Und der Vater hat nicht mal mit ihm geschimpft, dass er das gemacht hat, sondern hat einfach nur gesagt, na, das Problem ist einfach nur, dass du dich erwischen lassen hast. So, also der Fehler war, du bist halt kein Sieger, weil du erwischt wurdest beim Scheißebauen. Ja. Und dann reflektiert er halt ja in diesem Dialog dann eben, oder diesem Monolog, dass er das halt total hinterfragt hat, so, ob das der richtige Weg sein kann, dass du quasi alles machen kannst, solange du quasi, also über Leichen gehen kannst, solange du irgendwie damit wegkommst und so weiter. Und ja, um solche Charakterzüge geht es also. Sie hinterfragen im Grunde ihr eigenes Klischee alle, so ein bisschen. Und natürlich kannst du das halt auf vieles übertragen, es bleibt ein bisschen Klischee, aber die Message dahinter ist natürlich trotzdem cool, gerade für eine, damals sicherlich auch gerade als herauskam, eine junge Zielgruppe natürlich, ne? Um dir ein bisschen zu zeigen, so guck mal, schaut mal hinter eure Fassaden, so, es ist immer mehr hinter einem Menschen als das, was er natürlich im Klischee in der Schublade darbietet, so quasi. Und genauso ist es halt zum Beispiel auch mit Bender dann, wo er dann schnell rauskommt, okay, er hat natürlich die ganze Zeit irgendwie Claire da irgendwie gestichelt und gemobbt, in Anführungszeichen, weil er natürlich auf sie steht, ne? Und natürlich gibt's dann zwischen den beiden Techniken Wechsel und natürlich wird da draus so eine leichte Romance-Geschichte. Und auch das ist wieder Klischee, aber auch hier eben, wenn man sich einfach mal öffnet und sieht so, weil die zum Beispiel die Claire dann auch, ne, die erzählt dann, ja, ich sitze hier eigentlich nur, weil ich habe die Klasse geschwänzt, weil ich shoppen war. ne, komplettes Klischee hat, auch was auf ihre Figur passt. Und die dann aber auch sagt, so mit den diversen Dialogen, so, ja, ich bin eigentlich auch immer, ich bin auch mal unsicher oder so, ne? Und ich will ja auch nur irgendwie beliebt sein, um ein bisschen was zu kompensieren quasi. Und ne, also diese ganzen Klischees, die in der ersten Hälfte aufgebaut wurden, werden dann eben in der zweiten Hälfte eben dann eingerissen. Wie gesagt, nicht weniger klischeehaft eigentlich, aber funktionierend. Und da auch eben dann, weil die Charaktere funktionieren, weil die Schauspieler gut sind, weil das Ganze mit sehr viel Herz erzählt wird. Und einfach auch in so einer, einfach in einer Jugendsprache einfach. Ne? Es spricht einfach auch die Zielgruppe, in der sich die Charaktere befinden, spricht es ja auch genau an. Und das funktioniert dann eben auch am Ende so gut. Was mich, ich muss sagen, welcher Character-Arc mich am meisten gestört hat, ist der von Allison, die Außenseiterin, gespielt von Ally Sheedy. Nicht, weil ich den Charakter an sich nicht mochte, sondern, also sie ist ja zum Beispiel, also sie ist ja auch wirklich der auch der klassische, so, ihr fuckt mich alle ab, ich bin abgefuckt, lass mich in Ruhe, ne? Und sie sagt ja zum Beispiel, sie wird ja gefragt, warum sie da ist, und dann sagt sie so, ich hatte nichts Besseres zu tun. Also sie hängt da einfach nur rum, weil ihr langweilig ist, so typisches edgy Girl. Und da passiert sie dann nachher auch, dass natürlich auch hier gibt's Love Interest, Dennis kommt natürlich raus. Eigentlich wäre sie ja auch total gern so ein bisschen Prom, ne? Und eigentlich fände sie es ja auch cool, wenn sie gemocht worden wäre. Und dann, verbündet sie sich mit Claire und Claire zeigt ihr dann, wie man ein bisschen was aus sich macht und dann wird sie umgestylt und dann kommt sie da halt dann irgendwie aus dem Nachbarräumchen raus und plötzlich ist sie halt so voll normal gedresst und schöne Haare gemacht und Kleidchen an und vorher war sie halt eher so der Grunge-Typ, so Nirvana-mäßig. Und plötzlich fährt Andy auf sie ab, der Sportler natürlich, weil jetzt ist sie ja quasi vom Mauerblümchen zum Schwan, ne? Und jetzt ist sie ja normal und schön irgendwie. Und dann werden die auch halt genau so ein Turtelpaar. Und das fand ich leider ein bisschen doof, weil sowas mag ich immer nicht. Ich mag es immer nicht, wenn Außenseiter irgendwie cool werden müssen oder beziehungsweise sich anpassen müssen, um cool zu werden. Weil wieso kann die nicht einfach so bleiben, wie sie ist und trotzdem irgendwie einen Wandel durchmachen? Weil sieht ja nicht scheiße aus oder so. Oder sie ist ja nicht irgendwie verunstaltet, sondern sie ist ein ganz normales Mädel halt, die halt nur nicht eben in Kleidern rumläuft und Etipetete macht. So, warum kann sie nicht so bleiben? Das hasse ich halt immer generell bei solchen Coming-of-Age-Geschichten. Übrigens, Fun Fact, ich bin mir sehr sicher, dass der Film The Faculty von Robert Rodriguez,
den wir hier auch besprochen haben,
genau, eine krasse Hommage an diese beiden Figuren macht. Nämlich da ist am Ende genauso, dass der Quarterback ja dann hier mit der Grufti-Tussi zusammenkommt, die am Ende aber keine mehr ist. Die ja dann auch nämlich so einen Wandel durchmacht.
Kann sein. Erinnerst du dich? Also ja, ich erinnere mich grob, aber ich weiß halt, also ob es jetzt ein Zitat ist, weiß man halt nicht.
Also es ist halt schon sehr, sehr ähnlich. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass es ein Zitat ist. Aber egal, auf jeden Fall, ich mag das halt nicht. Wieso kann sie nicht einfach so bleiben, wie sie ist? Weil sie ist ja irgendwie trotzdem cool und dann trotzdem irgendwie halt einen charakterlichen Wandel durchmachen, ohne direkt irgendwie dazu Prinzessin werden zu müssen.
Das fand ich ein bisschen doof. Damals in den 80ern und auch 90ern halt immer noch dieses Schönheitsideal gab.
Rollenbild gab. Ja, gibt's ja heute noch in dem Sinne.
Ich meine, ja, aber ich glaube, ja, natürlich gibt es das heute noch, aber ich würde mal spontan vermuten, dass heutzutage häufiger der Wandel bei denjenigen ist, die diese Sportlerfigur eher sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel, den habe ich auch noch auf meiner Watchlist, weil ich dich kenne, wie heißt denn der aus den 90ern? Eine wie keine? Freddie Prinze Jr.?
Ja, ja, ja.
Ist ja genau dieses Ding als Filmkonzept eigentlich.
Ja, ist schon.
Und ich glaube, sowas würdest du heute einfach nicht mehr machen.
Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich weiß, also nicht mehr machen würde ich so nicht sagen. Gibt's, glaube ich, immer noch. Nicht mehr so verstärkt sicherlich. Aber ja, wie gesagt, klar. Dieses Schönheitsideal, Rollenbild, so die Frau muss sich irgendwie zum Schwan verwandeln irgendwie. Klar, sticht ja halt vollkommen raus und das gibt's halt nun mal. Aber ja, ich find's das auf jeden Fall immer persönlich auch einfach doof. Weil, wie gesagt, wieso kann sie nicht einfach sich charakterlich ändern und dann ist sie trotzdem cool und ja. Aber gut, das ist A, eine persönliche Sache und B, wie du sagst, auch Zeitgeist, sicherlich. Aber auch da tritt der Film dann am Ende auch nochmal ins Klischee-Fettnäpfchen, ne, so. Was der Film, also der ganze Film ist ein Klischee-Fettnäpfchen, müssen wir einfach mal so sagen.
Es ist halt so witzig zu beobachten, weil ich denke, zur damaligen Zeit war es das eigentlich nicht, gerade auch dieses Umkehren der Figuren, dass sie halt ihr Inneres offenlegen und halt anders sind, als es ihre Klischees eigentlich darstellen. Aus der heutigen Rezeption aber ist es das trotzdem, ist genau dieses dieses Ich bin anders, als ich vorgebe zu sein, halt zu einem Klischee geworden. Deswegen finde ich, ist das eigentlich, ist Breakfast Club ein super spannender Film, genau für so ein Format wie bei uns, dass man den Film halt erst jetzt sieht und nicht halt mit, was weiß ich, 10 oder 11 Jahren.
Oder 15, genau, in dem College-Alter, so 15, 16, 17 oder so.
Eben. Oder halt auch damals, weil vielleicht hat man heutzutage mit 15 halt auch schon Filme gesehen, die genauso funktionieren. Damals hat der Film, glaube ich, einfach ganz, ganz anders gewirkt als auf diejenigen, die den heute zum ersten Mal schauen.
Mit Sicherheit, das ist auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich glaube halt, also, habe ich ja anfangs gesagt, die Rollenbilder, so diese typische Schubladenrollenbilder, das war damals schon Klischee. Aber wie das, aber da gebe ich dir recht, dieser Wandel dann und dieses Offenlegen von, wir gucken jetzt mal in die Leute rein, wir gucken mal, was ihnen eigentlich, was machen die eigentlich, wenn die nicht in der Schule sind und wie geht's denen eigentlich dahinter, wie sind ihre persönlichen Empfinden, wie geht's ihnen mit ihren Eltern, ja, und so weiter. Klar, gebe ich dir vollkommen recht, dieses Umdrehen des Ganzen, das war sicherlich damals auch ziemlich neu, ja. Zumindest in dieser Jugend, also es zielt ja genau auf diese Jugendgruppe ab und ich glaube genau, die es treffen sollte, die hat es genau damals so richtig abgeholt, ja, das glaube ich auch, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, und wie gesagt, aus heutiger Sicht, klar, wir wissen um die Klischees, teilweise werden sie immer noch bedient, teilweise haben wir sie umgekehrt, aber auch hier heute, ne, du hast halt, keine Ahnung, guck dir Instagram an, ne, irgendwie. So, das ist ja eigentlich genau das wieder, ne? Irgendwie alles, was schön ist und attraktiv und ästhetisch wird da hochgepusht und alles andere nicht und so, ne? Also, du hast ja nach wie vor immer diese Rollenbilder und diese Erwartungshaltung an Personen und diese, die oberflächliche Einschätzung so, gerade auf Social Media eben, ist es ja heute verlagert, dass es ja damals nicht gab eben.
Gerade durch Social Media wurde dieser,
hat sich ja wieder verfestigt. Ja, genau. Hat sich ja nochmal wieder, ist wieder nochmal neu aufgelebt. Und von daher, ja, super spannend aus der Perspektive, das halt nochmal zu betrachten. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja, ja. Und von daher sage ich ja, im Endeffekt halt die Message des ganzen Films ist halt wirklich super. Die ist auf dem Punkt, auch wenn sie halt, also wie gesagt, auch wenn sie klischeehaft ist, aber sind wir halt mal ehrlich, in der Schule waren wir alle klischeehaft. Weil da ist es halt einfach so. Du hast genau diese Klicken eben gehabt. Du hast die Nerds, du hast die coolen Raucherecken, Boys und Girls, du hast
die Sportler.
Hä?
Wer warst du?
Ich war Magic-Karten auf dem Schulhof Nerdboy.
Nice High Five.
Ja, natürlich. Und so, es ist ja so. Es ist ja nicht so, dass die Schulzeit anders wäre. Es funktioniert ja wirklich genauso. Und augenscheinlich siehst du jemanden und denkst, okay, der gehört zu denen, mit dem ich nichts zu tun haben. Genau, es ist ja genau der Punkt. Es funktioniert ja auch genau alles so, wie es im Film beschrieben wird. Und nichtsdestotrotz eben ist es halt ein Abziehbild. Aber wie gesagt, weil es im Endeffekt aber mit Herz arbeitet, weil es mit Verstand arbeitet, weil die Dialoge cool sind, weil, sag ich ja, so Momente wie das mit Brian, mit diesem Suizid, wirklich starke Moment, weil Einzelmomente und diese Verbindung der Charaktere dann trotzdem gut funktioniert und dann auch noch dieser Abschluss dann, wenn sie eben dann nach der Schule, wenn sie dann fertig sind mit Nachsitzen und alle abgeholt werden, auch wie sie sich so verabschieden, da ist auch nochmal so viel Mimik und Gestik drin und sie werden auch so kommentarlos, so einfach abgeholt von Eltern und quasi weggefahren, so. Und dann kommt am Ende natürlich noch der heroische, ne, Faust in die Luft streckt Moment dann von Bender, der ja auch zum Meme geworden ist, so, weil er die Braut erobert hat quasi. So, das sind halt so starke Einzelmomente, die den Film schon sehr, sehr gut machen einfach und die bleiben auch hängen und obwohl man sie kennt und man sieht sie dann im Film, ist man so, ah ja, okay, geil, so irgendwie, ja, verstehe ich, warum das so nachwirkt und so. Von daher zusammengefasst, ich finde Breakfast Club ist ein sehr guter Film, der dem vor allem die Message abgeht, so der mit seinen Charakteren umzugehen weiß, hinten raus, der weiß, wie er seine Message ausspielt, um eine Zielgruppe vor allem zu erreichen, die er ansprechen will, die genau in diesem Alterssegment eben damals vor allem bestand. Wie gesagt, aus der heutigen Sicht muss man es ein bisschen differenzieren. Aber nichtsdestotrotz, die Message bleibt ja auch bis heute aktuell. Ne? Guck einem nicht vor den Kopf, du musst erstmal jemanden kennenlernen, damit du weißt, wie er wirklich tickt. Eigentlich ein simples Ding, vergessen trotzdem immer noch genug Menschen, auch heutzutage oder gerade heutzutage verstärkt. Wie gesagt, durch Social haben wir gerade eben gesagt, ist ja so. Nicht immer auf den ersten Satz oder auf das erste augenscheinliche Anspringen dann abstempeln, sondern kennenlernen und hinter die Fassaden blicken. So, das ist ja genau der Punkt. Von daher, das macht der Film sehr, sehr gut. Er unterhält dann auch sehr gut. Wie gesagt, er ist lustig, er ist emotional Und ja, im Endeffekt, wie gesagt, habe ich eingangs schon gesagt, das Einzige, was eben rausreißt oder was eben dämpft, ist wirklich dieses erste Drittel, fast die erste Hälfte. Die ist zu lang, weil sie nicht viel Neues erzählt in diesem Zeitraum, weil sie immer wieder auf diesen Schubladen rumstapft und quasi erstmal Bender sein lässt und ihn da so rumwüten lässt, sag ich mal. Das ist ein bisschen auf Dauer einfach ein bisschen träge, da passiert nicht viel. Und ja, wie gesagt, der Film kippt dann fast schon dahin, dass dich die Figur anfängt, richtig krass zu nerven. Das ist schade. Aber wie gesagt, er bekommt dann wirklich gerade so den Dreh und dann wird's sehr, sehr gut. Von daher, ich kann den Film, wer ihn nicht kennt, die meisten werden ihn, glaube ich, erkennen, aber wer ihn nicht kennt, auf jeden Fall trotzdem empfehlen, definitiv. Sollte man gesehen haben, kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten, jetzt auch mit Brief und Siegel, den mir dieser Podcast mitgibt. Und von daher, Breakfast Club, guter Film, hat mir sehr gut gefallen. Danke, Matze.
Bitte. Jetzt, wo du die beiden auch gesehen hast, so im Vergleich zu Ferris, welchen fandst du besser?
Ich muss sagen, dann doch Ferris, weil der mehr Abwechslung hat einfach. Der erzählt natürlich eine breitere Geschichte, der hat noch mehr Facetten. Ich fand Ferris einen Ticken besser. Der hat auch nicht solche Längen und sowas. Also der ist auch ein bisschen quirky, aber der erzählt eine stringentere Geschichte durch bei Breakfast Club. Wie gesagt, musst du einfach ein bisschen dieses Sitzfleisch mitbringen und dich erstmal so ein bisschen das über dich ergehen lassen, dass dir jemand recht hart auf den Sack gehen will. Und wie gesagt, der geht da nach hinten raus eben dafür besser auf. Sind recht ähnlich so also man merkt natürlich schon, dass die beide von Hughes sind, die haben einfach einen sehr ähnlichen Flow und ein sehr ähnliches, auch ein Gefühl, ein Gespür so für Charaktererzählung. Ich würde, glaube ich, Ferris so einen Ticken Vorsprung geben, glaube ich, ja. Vielleicht mache ich nochmal ein Double-Feature so irgendwie, aber ich glaube momentan Ferris. Aber sind beide halt jetzt einfach in ihrer Erzählweise, aber in ihrer Wirkung. So, wie sie nachwirken und wie du das Gespür, was du bei diesem Film mitnimmst, sind sehr ähnlich, muss ich sagen.
Ja, okay. Dann kommen wir von den feinen Gespür für Teenager-Gefühle zum Gegenteil.
Zum feinen Gespür für Sachen kaputt machen.
Yep. Und zwar habe ich von dir bekommen Demolition Man.
Im Jahr 2032.
Heute Morgen ist Simon Phoenix aus der Cryo-Anstalt entwichen. Ehrlich gesagt waren wir auf so eine Situation nicht vorbereitet.
In einer Welt der Ruhe und des Friedens.
Wie haben Sie es fertiggebracht, diesen Simon Phoenix in den 20ern zu verhaften?
Es gab nur einen, der das konnte. John Spartan, der Demolition Man.
Die Bedingung für Ihre Freilassung ist die volle Eingliederung in die SAPD, verbunden mit Sofortmaßnahmen zur Verhaftung von Simon Phoenix.
Zwei Todfeinde aus einer anderen Zeit werden in eine Zukunft entlassen, in der nur Platz ist für einen von ihnen. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man.
Ein Film aus dem Jahre 1993, in den Hauptrollen Sylvester Stallone und Wesley Snipes. Inszeniert wurde das Ganze von Marco Brambilla, einfach ein sehr, sehr guter Name, wie ich finde. der hat wenig anderen Kram gemacht, außer, was ich super spannend finde, Dinotopia. Ein hier in Deutschland als TV-Special auf RTL gelaufenes Ding. Fand ich damals super cool. Kennst du das überhaupt noch?
Nee, ich überlege gerade.
Das ist mit Wentworth Miller. Wenn ich mich richtig erinnere.
Ich habe das, glaube ich, mal gesehen früher als Kind, ja. Aber ich kann mich überhaupt, also ganz, ganz schwach daran erinnern.
Das ist so ein bisschen, ich bin ja ein Sucker für sowas, für Hohlerde etc. pp. Deswegen, ich muss auch den letzten letzten Schläferz irgendwann nochmal nachholen. da geht's irgendwie, dass so zwei Jugendliche mit einem Flugzeug abstürzen und dann halt irgendwie im Inneren der Erde sind, wo die Dinos noch leben, natürlich, teilweise auch reden und so eine riesige Stadt gebaut haben. Mega.
Die Dinos.
Ja, mit Menschen zusammen, die leben in Gemeinschaft.
Natürlich.
Ich liebe das. Ich finde sowas super cool.
Ich weiß nur, ich hatte früher für einen PC so eine Lernsoftware, die hieß Dino Europa. Da konntest du Europa kennenlernen mit Dinos.
Ja, geil.
Also als Education Game, das war super.
Oh, da klingelt irgendwas. Direkt mal Google anschmeißen. Dino Europa, ein Retro-Lernspiel zu Europa. Es gibt
ja, genau.
Kriegt man auch zum Download, ganz umsonst anscheinend. Nice. Naja. kommen wir von den Dinos zu Demolition Man. Ich hatte irgendwann mal Ausschnitte in der TV-Ausstrahlung gesehen. Irgendwann, frag mich nicht wann. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das letzte Mal richtig Fernsehen geguckt habe. Und dementsprechend war so, ist mir eine Szene im Kopf geblieben, die ungefähr in der Mitte des Films ist. Das ist dieser, das ist der Kampf im Museum. Aber ansonsten, ja, wusste ich nicht mehr so richtig, was mich erwarten sollte, beziehungsweise die Grundprämisse kenne ich, wusste ich. Und ja, ich mag Utopien und Dystopien und war dementsprechend gespannt, wie man 1993 mit Sylvester Stallone damit umgegangen ist. Ich werde einen Auszug aus der OFDB vorlesen, denn auch hier wieder aus der Inhaltsangabe, die da drin ist, auch hier wieder gibt's so ein paar Spoiler, die ich nicht vorwegnehmen möchte, selbst wenn man den Film, also wenn man den Film noch nicht kennt, weil so ein, zwei Sachen sind, die sind storytechnisch sehr, sehr offensichtlich, aber ich habe mich dann doch gefreut, die alleine zu entdecken. Nach einem letzten Duell, während der Cop John Spartan und sein Widersacher Simon Phoenix 1996 in einem Kryogefängnis eingefroren. 36 Jahre später gelingt Phoenix die Flucht in einer mittlerweile radikal befriedeten Welt, wo es weder Gewalt noch Sex gibt. So, und danach kommt der Spoiler. Und natürlich kann nur John Spartan ihn aufhalten. Das ist die sehr, sehr, sehr einfache Grundprämisse von Demolition Man. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Bevor die Titelsequenz kommt, die ich ziemlich cool fand übrigens, hat man eine, man sieht das, ich glaube, das ist das brennende Hollywood-Schild und die Kamera zoomt auf ein Gebäude und Phoenix hat ein gesamtes Gebäude mit einer Busladung an Leuten in als Geiseln genommen und niemand kommt an die ran, außer natürlich John Spartan, der in einem Rambo-artigen, was ja auch durchaus passt, Feldzug die gesamte Belegschaft auseinandernimmt und es dann zum Stand-off mit Phoenix kommt. Und es kommt so, dass dieses Gebäude explodiert und angeblich wären die gesamte Busladung an Geiseln noch drin gewesen, weswegen John Spartan auch dazu verurteilt wird, weil er hält sich ja nicht an Regeln, weil er so ein strammer Typ ist, wird er auch eingefroren. Und Simon Phoenix wird dann im, was war das? Ich glaube 2032, was in zwölf Jahren ist. Bin gespannt. Wird er wieder aufgetaut. Und da gab es schon eine Sache, die ich ziemlich spannend an dem Film fand. Denn ich habe das ja hier auch schon mehrmals erwähnt. Drehbuch 1x1 und so, Show Don't Tell. Das macht der Film sehr, sehr clever. Dass er einem sagt, oder der Film zeigt einem, okay, es geht hier irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Und auch, dass Phoenix Wissen hat, was er eigentlich nicht haben könnte. Warum das so ist, das wird alles später im Film erklärt, aber in dem Moment hat es halt den Effekt, dass du als Zuschauer dir denkst, okay, was zur Hölle, wieso ist das hier jetzt so? Und du wirst gehuckt.
Das ist mir beim Rewatch jetzt vor ein paar Wochen auch aufgefallen, tatsächlich, ja.
Vorher nicht? Ich
hab dir vollkommen recht. Nee, also ich habe den davor wirklich auch tatsächlich bestimmt 20 Jahre nicht gesehen. Und damals nicht drauf geachtet, auf jeden Fall, hatte ich auf jeden Fall so nicht mehr im Kopf. Und habe ich jetzt auch extrem drauf geachtet und gebe ich dir vollkommen recht, ja. Das macht der Film extrem clever.
Ja, zu den ganzen Punkten, das sind ein, zwei Punkte in deiner Aussage, auf die möchte ich noch kommen. Diese ganze neue Welt, die dargestellt wird, ist halt San Angeles, irgendwie San Francisco, Los Angeles und Santa Monica in einem zusammengewurschtelt von dem Technokraten Cocteau. Und Phoenix geht auf eine, er wird schon als sehr verrückt dargestellt und in einer Welt, in der es keine Verrückten mehr gibt. ist er halt derjenige, der sich denkt, geil, liebe ich. Und rastet halt komplett aus. Und es ist halt auch so, dass es kein, ist es 187er? Auf jeden Fall ein Satz, der, ich habe ihn auf Deutsch geguckt, weil er auf Deutsch bei Prime war. Komme ich auch gleich zu einer witzigen Sache. Murder, Death, Kill. Murder, Death, Kill.
Ja, ja,
das wird einem so richtig ins Gesicht gepresst und die alle sind, die ganzen Polizisten sind komplett überfordert. Und das ist ein Satz, der hat sich mir eingebrannt, einfach aufgrund der aktuellen Situation. Und das ist der eine, der in der Polizeiwache sitzt und so, oh, wir sind doch gar nicht ausgebildet für Gewalt.
Für Gewalt, ja.
Und es ist halt eine Sache, man möchte so auch solche Podcasts natürlich möglichst zeitlos gestalten. Aber in der aktuellen Lage mit dem, was in den USA nach dem Tod von George Floyd gerade so alles passiert, trifft einen das doch 50 mal stärker. Und das ist alles.
Die Parallelen da sind teilweise, ja, erschreckend.
Es ist richtig unangenehm. Es gibt auch eine Letterboxd-Review, die werde ich gleich mal versuchen zu übersetzen. Die ist sehr unangenehm, wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt. Nun gut, und Phoenix ist auf dem Weg und die von Sandra Bullock gespielte Polizistin, jetzt muss ich ihren Namen einmal raussuchen, Lenina Huxley, kommt auf die Idee, Mensch, lass uns doch John Spartan auftauen, gespielt von Sylvester Stallone. Der hat ihn damals gejagt und woher weiß sie das alles? Sie ist ein kompletter 90s-Nerd, weil damals war alles so spannend und interessant.
Und actionreich und aufregend.
Ja. Und ja, dann kommt es halt auf die Jagd zu Phoenix. Ich möchte nicht unbedingt weiter in die Geschichte eingehen, weil all das, was da passiert, es ist jetzt nicht unbedingt. Also wer das den ein oder anderen dystopischen oder utopischen Roman oder Film gesehen hat, weiß ungefähr, in welche Richtung das alles geht. Es gibt natürlich noch unter der Welt, die halt an der Oberfläche komplett glatt geleckt und von allen in Anführungszeichen schlechten befreit ist, gibt's natürlich noch eine Gesellschaft von Ausgestoßenen, die dagegen rebellieren. So.
Der Untergrund.
Genau. Ich mag ich möchte eigentlich diese Genrebezeichnung nicht benutzen, aber so a thinking man's action piece. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich mag Actionfilme, wenn immer noch ein Stückchen was zum Nachdenken dabei ist. Das beste Beispiel zum Beispiel hatten wir auch schon in der zweiten Folge, Snowpiercer.
Mhm.
In meinen Augen. Es hat super Actionsequenzen, ist aber eine hervorragend gestaltete Dystopie dabei. Total Recall ist ein astreiner Actionstreifen, also das Original von Verhoeven, mit jetzt nicht übermäßig komplizierten Science-Fiction-Konzepten, aber die einen doch am Ball bleiben lassen. Oder halt der moderne Klassiker Matrix. Und Demolition Man versucht, in eine ähnliche Schiene zu laufen. Beziehungsweise, er kommt aus dem Jahr 93, er ist, man möchte nicht sagen, ein Vorreiter von all diesen Dingen. Witzigerweise, der Film hat einen Metascore von 34, sehe ich gerade bei der IMDb. Krass.
Das ist erschreckend wenig.
Mhm. Die Welt, die Demolition Man zeichnet, ist eine sehr friedliche. Es gibt keinen Körperkontakt mehr. Du wirst auf Schritt und Tritt überwacht. Und wenn du fluchst, musst du Strafe zahlen, zum Beispiel. Dann alles, was du darfst schwanger werden, aber nur mit Lizenz. Abtreibungen sind verboten. Es gibt kein, es fühlt sich alles sehr gefühlslos und kalt an.
Obwohl die Welt dir suggeriert, es wäre alles super happy-peppy, genau.
Richtig.
Ja. Gießen wie Japan.
Wow.
Entschuldigung.
Es gibt an den Straßenecken im Grunde genommen sowas wie Psychologiestation, an die du rangehen kannst und sagst, mir geht es schlecht. Und dann, deine positiven Energien machen die um dich herum fröhlicher. so ein
ich habe ein bisschen an Fallout denken müssen, so mit dem Pip-Boy-Programm.
Ja, so ein bisschen. Dieses, eigentlich ist alles um dich herum ziemlich scheiße gerade, aber hey, gute Laune.
Genau.
Bei Demolition Man ist dieses Scheiße-Sein nicht an der Oberfläche, sondern es liegt halt viel mehr darum, wie es dazu kam, dass diese Welt so ist, wie sie ist. Mhm. Nämlich dadurch, dass diejenigen, die gegen das System sind, vertrieben werden. Und halt teilweise auch auf nicht so angenehme Art und Weise. Und jemand wie Phoenix, der halt so komplett gegen das System geht, der kriegt das natürlich komplett leicht über Bord geworfen und stürzt das Ganze in Chaos. Sylvester Stallone, der John Spartan, der in der Zukunft sehr gerne strickt. Ich musste wirklich lachen. Das war ein sehr, sehr guter Gag.
Und auch da wieder, du weißt erstmal nicht warum.
Ja. Es ist ein Gag, der zur Exposition wird, der zu einer Erklärung wird, ist sehr, sehr gutes Drehbuchschreiben in meinen Augen.
Hm? Ja, mag ich auch.
Der ist halt auch mit der gesamten Situation überfordert. Und dadurch, dass er halt nun mal sehr offensiv ist, sehr viel flucht und alles und auch verdammt noch mal fettige Pizza oder fettigen Burger haben möchte, weil Fette sind
oder ein geiles Bier.
Ja, Alkohol ist verboten, Fette sind verboten. Salz ist verboten. Das ist dann so die letzte Bastion der Hoffnung für ein System, was eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Und was ja am Ende auch fällt. Aus Gründen. Der ganze Film, ich habe diesen Roman noch nicht gelesen, muss ich irgendwann noch mal machen. Aber lehnt sich ganz, 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 ganz stark an Schöne neue Welt von Huxley an. Daher kommt auch der Name von der Sandra Bullock-Figur. Und das ist mir aufgefallen, und ich habe es auch nachgelesen, bei Wikipedia steht das alles, das ist extra so ein Ding, es geht einen Übersetzungsfehler in der deutschen Synchro. Ist dir das aufgefallen?
Im Zusammenhang mit was?
In dem Kampf im Museum sagt Phoenix, what a beautiful, brave new world. Und Brave New World ist halt der Originaltitel des Buches. Und auf Deutsch haben sie es halt wörtlich übersetzt. Mutige neue Welt. Was in dem Kontext so überhaupt keinen Sinn ergibt.
Aber nee, habe ich nicht drauf geachtet, tatsächlich.
Fand ich ganz lustig. Aber da ist es, also mal abgesehen von der von Huxley, von den Figurennamen, ist es halt noch mal so eine weitere Anspielung auf das Buch. Der Film ist nicht dezent. Der drückt dir alles, was er dir aussagen möchte, mitten ins Gesicht. Dieses ganze, die Franchise Wars zum Beispiel. Oder dass es Werbungen als Radiosender gibt. Das sagt einem von Beginn an, wenn man in diese Welt kommt, okay, die sind hier jetzt alle in Anführungszeichen glücklich, aber eigentlich sollten sie es gar nicht sein. Und es ist jetzt an Stallone, das Ganze zu ändern. Dementsprechend ist, wie dieser Film fortläuft, nicht überraschend, aber er hält einen immer am Ball. Und das ist etwas, was nicht jeder Film kann und was ich ihn definitiv gutheiße. Die Action ist cool, hat einige schöne Szenen, allerdings überdreht sie auch manchmal und ist arg unübersichtlich. Gerade das Finale fand ich ziemlich schwach.
Ja, das stimmt.
Weil generell vor dem Film sollte eine Epilepsiewarnung. Es gibt so mit dem Finale, es gibt noch eine andere Szene, in der sehr viele blinkende Lichter vorkommen, die eher schwierig sind. Und gerade im Finale macht das halt echt viel kaputt. Denn Wesley Snipes ist ein guter, ich glaube, er ist sogar ausgebildeter Martial Artist. Stallone ist körperlich da, ist eine Kante.
Er ist anwesend.
Ja, nee, also er hat halt seine Präsenz.
Ja, ja, total, ja.
Und wenn es bei den beiden ins diesen Hand-to-Hand-Combat geht, dann ist es auch alles cool, aber es ist ein bisschen zerschnitten meistens. Dementsprechend, wie gesagt, das Finale fand ich ein bisschen, ja, ein bisschen schade, wie das abgelaufen ist.
Vor allem jetzt dafür, also ich finde im Gegensatz dazu, dass davor schon Action-Sequenzen kommen, die imposanter sind, ist das Finale eben ein bisschen mau einfach, ja, noch recht kurz.
Ja, kurz finde ich es jetzt noch nicht.
Also ich meine wirklich das Finale, wirklich der Endkampf so zwischen den beiden, der ist relativ flott vorbei.
Ja, und auch das ganze Ding mit dieser, mit der Kralle und so. Die Kralle.
Simon sagt.
Ja, seine Catchphrase.
Aber apropos gerade noch kurz, bevor du weiterredest, mir fällt gerade noch ein, wo du eben Franchise Wars gesagt hast, ne? Kennst du auch da den Unterschied zwischen der englischen und deutschen Version?
Ich hatte das nachgelesen, das hatte ich auch neulich auf Twitter.
Auf Deutsch
ist es Pizza Hut und man sieht auch das Pizza Hut Logo.
Ja.
Und was war es auf Englisch? Wendy's oder sowas?
Nee, Taco Bell.
Ach ja, Taco Bell. Irgendwas, was man in Deutschland nicht kennt.
Genau. Und Das finde ich, und am lustigsten finde ich eigentlich, dass sie in der Deutschen immer sagen, Pizza Hut.
Ja, die deutsche Synchro ist ein bisschen weird. Der Film hat eine ganz lustige Besetzungsgeschichte. Ursprünglich waren für die Rollen vorgesehen nämlich Steven Seagal als Phoenix und Jean-Claude Van Damme als John Spartan. Und als Seagal nicht zugesagt hat, ist Van Damme auch abgesprungen und dann hat Sylvester Stallone den Part übernommen, wollte Jackie Chan als Gegenspieler haben, aber der meinte, er spielt nur Helden.
Oh.
Und so ist es dann zu Wesley Snipes gekommen. Eigentlich
ganz gut. Good guy, Jackie Chan.
Ja, ist auch einfach ein guter Typ. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen?
Wie findest du, wenn ich einfach mal fragen darf, wie findest du den Humor des Films? Weil er ist ja schon so, also ein Actionfilm, aber er ist ja schon sehr lustig. Vor allem situationsbedingt, ja.
Er ist sehr cheesy, ganz häufig. Halt, also diese, halt die Sprichwörter, die Huxley verkackt. Das ist alles immer so dieses.
Ein bisschen wie bei Chris. Grüße an Devils and Demons gehen raus.
Es ist halt, jetzt mal abgesehen von ein, zwei Sachen, habe ich nie so richtig laut gelacht, sondern immer so mehr geschmunzelt.
Mhm.
Weil du hast halt, auf der einen Seite ist es halt diese Dystopie und auf der anderen Seite hast du die Fish-Out-of-Water-Geschichte mit John Spartan, der aufgetaut wird und keine Ahnung hat, wie irgendetwas funktioniert. Er ist schon ziemlich unterhaltsam. Ich glaube, das, was die meisten Leute am witzigsten finden, sind halt die drei Muscheln.
Ja, gut, klar. Kult.
Ja. Aber es ist jetzt für mich nicht in erster Linie eine Komödie. Ich glaube, der Film ist damals, wenn ich nach dem Metascore gehe, und er ist also mit 6,7 jetzt bei der IMDb, wo ich die gerade aufhabe, ich glaube, viele sehen in ihm nur den Actionfilm. Und da ist er wirklich nicht so großartig. Also es ist kompetent, aber jetzt kein herausragendes Ding.
Ja, würde ich mitgehen, ja.
Aber diese ganze, das Worldbuilding, was der macht und wie das Drehbuch Sachen einsetzt, ich glaube, das kriegen gar nicht so viele mit. Und das ist halt das, was du ja auch meintest, dass es dir erst jetzt im Rewatch aufgefallen ist.
Mhm.
Das ist alles nicht die hohe Drehbuchschule, aber es ist super spannend und es ist gutes Worldbuilding, was ich immer super, super spannend finde.
Und es ist vor allem, es ist überraschend für so einen Film, von dem du eigentlich eben, wie du selber sagst, einen Actionfilm erwartest. Und plötzlich macht er aber mehr draus und dann die Mischung aus allem passt halt hier, wie ich finde.
Und was ich halt auch glaube, dass ganz, ganz viel diesen Dystopie-Part halt übersehen, weil sich super viele von diesen Dingen irgendwo in Details abspielen. Und deswegen sehen, glaube ich, viele nur diesen Actionfilm in ihm. Also mein Appell, guckt euch den ruhig noch mal mit offenem Geist an. Es ist kein Matrix. Aber es ist ein kompetenter Actionfilm mit einer sehr, sehr gut etablierten Welt.
Ja, und einigen einigen ordentlichen Haken so und einigen ja
und einigen guten Sprüchen.
Sehr kritischen Untertönen halt, ja. Ja. Einige davon sehr offensichtlich, einige davon, wie du gerade sagst, einige davon auch doch auch manchmal im Detail, ja. Sehe ich auch so, ja.
Und dann, weil ich es versprochen habe, ich werde jetzt mal versuchen, die Letterboxd-Review vom 22. April 2020 von David Chen zu übersetzen. Es ist schade, dass der Film von einer Zukunftsvision an einer Zukunftsvision leidet, die viel zu weit hergeholt ist. Es ist schwer zu glauben, dass wir immer irgendwann in einer Situation landen, wo Leute damit okay sind, so ein bisschen rassistisch gegenüber Asiaten zu sein, wo es kein Toilettenpapier gibt, dass die Regierung die Technologie hat, jede einzelne Bewegung eines Menschen nachzuvollziehen, wo man von überall Videocalls starten kann und Menschen Angst haben, aneinander zu berühren, weil es könnte ja Krankheiten übertragen.
Okay, also Demolition Man ist 2020.
So ein bisschen. Und das tut ein bisschen mehr weh, als ich es zugeben
möchte. Als man es wahrhaben möchte, ja.
Ja. Okay, ja, gerade jetzt auch mit diesem Zitat so, hey, wir sollen eigentlich gar keine Gewalt machen. Ja. Schwierig, möchte ich meinen.
Ich liebe es, wenn vergangene Filme die Zukunft einholen, aber manchmal wünscht man sich auch einfach, sie tun es nicht.
Ja. Ich hatte auch neulich was sehr, sehr Schönes gesehen, wo jemand meinte, die Simpsons haben nichts vorhergesagt, unser Leben ist nur so abgefuckt geworden, dass es wie eine Satire wirkt.
Leider eher wahr, ja.
Ja, das stimmt. Also, ich hatte Spaß mit dem Film, er hat mich jetzt nicht so komplett vom Hocker gehauen, aber ich kann absolut nachvollziehen, warum der hat ja so einen kleinen Kultstatus.
Ja, genau, so ein Underdog-Kult.
Ja, ich kann es absolut verstehen. Und
aber Stallone
möchte einen zweiten Teil machen.
Vor allem, wie du sagst, mit den, weil du meinst, so auf Action reduziert, es sind doch einfach immer die Szenen, die hängen bleiben. Es ist da die drei Muscheln auf dem Comedy-Teil. Und ansonsten hast du meistens immer so diese Augenszene mit dem Stift. So, die ist legendär so für den Film, ne? Wo am Anfang den Augenscan macht.
Ja.
Es sind immer sonst eher so die actiongetriebeneren Szenen. Und ja, genau daran erinnert man sich dann im Endeffekt auch, ne? Das ist halt das Problem.
Das ist halt wie bei Total Recall. Give the people air. Ist halt auch so ein Ding, wo viele einfach, ich weiß nicht, ob sie es nicht verstehen, was so der philosophische Hintergedanke hinter dem Ding ist. Naja.
Entschuldigung, ich wollte unterbrechen. Also zweiter Teil?
Ja, Stallone hat gesagt, dass ich hatte jetzt die Zitate nicht rausgesucht. Ich weiß nicht, ob er einen zweiten Teil machen möchte oder ob der sogar schon in Planung ist. Aber Demolition Man 2 ist so ein bisschen, ist es im Gespräch. Und ich hätte Lust. Ich bin gespannt.
Du? Mal gucken, wenn sie doch mal wirklich komplett den Originalcast rankriegen, wäre irgendwie schon interessant.
Vor allem, wie man dann so eine Welt weiterdenkt, oder?
Ja, eben, genau. Mit dem jetzigen Stand auch.
Ja. Nun gut, was ich auch ziemlich witzig fand, natürlich, war die Arnold Schwarzenegger-Bibliothek. Das fand ich ziemlich gut. Und ich hatte nachgelesen, das soll so ein kleiner Seitenhieb sein, weil im gleichen Jahr oder ein Jahr zuvor kam ja auch Last Action Hero raus, wo Stallone angeblich der Terminator gewesen ist, also in der Welt des Films. Super gut. Den Film habe ich allerdings auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. André, Filme, die wir Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben.
Nette Überleitung.
Die habe ich mir vor einer Stunde ausgedacht.
Okay, also machen wir erst Real Talk und dann gehen wir uns die nächsten Filme.
Würde ich sagen.
Machen wir das doch einfach. Wie angekündigt, also erstmal, das waren unsere Filme. So, entweder habt ihr es mehr auf der Watchlist oder ihr könnt drüber schimpfen, wie wir eure Lieblingsfilme fanden. Ansonsten, wie am Anfang angekündigt, wir haben eine Kleinigkeit in eigener Sache zu besprechen, denn ab sofort kann man uns, wenn man das möchte, A, noch mehr hören, noch mehr Schaubefehl und zudem könnt ihr uns dabei noch unterstützen, wenn ihr das möchtet, mit ein bisschen Trinkgeld. Wir sind ja, wie ihr immer am Anfang unserer Folgen ja auch hört, Teil des Podcast-Netzwerks Podriders. Und gemeinsam in diesem Netzwerk gibt es jetzt sowohl Patreon als auch Steady Crowdfunding-Seiten, auf der ihr uns auch findet. Ja, also Patreon und Steady sind beides Crowdfunding-Portale. Patreon ist amerikanisch, US-amerikanisch, Steady ist deutsch. Im Endeffekt machen sie genau das Gleiche. Auf beiden Seiten sind auch die gleichen Angebote und die gleichen Preise zu finden. Es liegt also, wenn ihr uns unterstützen möchtet, ganz bei euch und einfach, ja, welche Plattform ihr bevorzugt. Und ja, die Seiten, die werden wir auch auf unserer Webseite schaubefehl.de werden die zu finden sein, sonst auch bei Social Media oder hier in den Shownotes. Ansonsten sage ich es jetzt einmal, und zwar Patreon, also patreon.com. Ist immer so die Sache, Sachen vorlesen, dann mitschreiben, ne? Das machen die wenigsten Leute. Also patreon.com/podriders, P-O-D-R-I-D-I-R-S. Und ansonsten die andere, die deutsche Seite ist Steady, ist jetzt noch schwieriger, S-T-E-A-D-Y. Und
dann Steady.
Steady.hq.de/podriders. Ja?
Das hast du toll also, gemacht.
Wie gesagt, findet ihr bei uns in den Shownotes, Webseite, Social Media, werden wir es auch posten. Und zwar könnt ihr uns dafür 2,50 Euro, also ein sehr kleiner Groschen, für uns aber ein großes Geschenk von euch, wenn ihr das macht, weil es uns einfach zeigt, dass wir natürlich etwas tun, was ihr mögt, am Ende des Tages. Auch wenn wir es natürlich machen, um unsere Watchlists abzuarbeiten, aber im Endeffekt unterhalten wir euch damit. Das heißt, wenn ihr das gerne hört, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr da Unterstützer werdet für 2,50 Euro im Monat, entweder nur für unseren Podcast. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, hey, ich höre vielleicht aus Podriders noch andere Shows. Wir haben ja ganz viele Podcasts, wie zum Beispiel True Crime Germany über Kriminalfälle. Wir haben die Welle Nerdpool mit dir auch, Matze. Eure lustige Nerdrunde mit diversesten Themen, die über 10 Stunden dauern.
Und Pen and Paper.
Und Pen and Paper, genau. Oder wir haben Devils and Demons, das ist auch ein Filmpodcast über Horrorfilme. Also wir haben ja jede Menge Podcasts und wenn ihr vielleicht sowieso, da sind quasi alle drauf, da seht ihr alle Podcasts. Und wenn ihr seht, ach Moment, ich höre ja eben mehrere davon und ich will die vielleicht da mehrere unterstützen, dann könnt ihr auch einfach für einen etwas höheren Betrag, auf Patreon sind das 10 Euro, auf Steady auch. Auf Steady könnt ihr aber auch ein Jahresabo abschließen. Das geht nämlich bei Patreon nicht. Und könnt dann auch gleich ein bisschen Geld sparen, weil dann gibt es nämlich einen Rabatt. Und könnt auch einfach sagen, ich unterstütze alle Podcasts und kriegt dafür aber auch all den gesamten Content. Denn, deswegen sage ich, es gibt mehr Schaubefehl. Wenn ihr uns unterstützt oder wenn ihr generell Podriders auf diesen Plattformen unterstützt, erhaltet ihr noch Bonus-Folgen. Ihr hört also, bekommt also noch zusätzlichen Episoden als sowieso schon. Zudem, also A, ihr hört die Folgen jetzt in Zukunft dann dort immer vorab. Die Folgen werden dort 3 Tage im Voraus erscheinen. Das heißt, ihr bekommt also einen Early Access, einen Erstzugriff, bevor die Welt da draußen ihn dann hört. Und wir werden mit zwei Bonusformaten an den Start gehen. Und das eine wird ein, ja, wir nennen es mal Liebhaberformat. Haben wir eigentlich schon einen Namen? Haben wir schon genau einen Namen überlegt? Ich weiß es gar
nicht. Dafür noch nicht. Nö.
Nee. Kommt auf jeden Fall, lest ihr dann, wie es heißen wird. Auf jeden Fall ist es, wir nennen es Liebhaberformat, denn es wird quasi, es sind Kurzepisoden, Einzelepisoden, Monologe quasi von Matze oder mir, wo wir über unsere wirklich All-Time-Favorites reden. Wo wir über unsere Lieblingsfilme sprechen und warum sie für uns besonders sind. Das werden relativ kurze, knackige Folgen, sag mal so 5 bis 10 Minuten im Schnitt, in dem ihr von uns erzählt bekommt, warum wir einen gewissen Film wirklich sehr lieben, warum wir den auf unserer All-Time-Liste haben und warum wir den immer wieder gucken könnten. Das ist so
was
ein
halt,
Format.
Ja? Was halt das Besondere daran ist, wir haben es ein bisschen so daran konzipiert, vor allen Dingen, weil ich vermisse es im deutschen, auch YouTuber-Bereich, das ist dieses ganze Film-Essayisten-Ding, wie zum Beispiel halt ein Folding Ideas und ein Patrick Williams, im deutschen Bereich nie so richtig gibt. Und daher kam das so ein bisschen, und ich wollte das unbedingt mit Skript machen, dass man sich ein Skript vorschreibt und darüber halt so ein bisschen seinen Lieblingsfilm den Leuten nahe bringt. Ich habe jetzt schon eine Folge dafür Probe aufgenommen, was mir dabei aufgefallen ist, so eine Seite Skript ist nicht lang, ist nicht lange, wenn man es aufnimmt. Also habt ein bisschen Geduld mit uns. Ich glaube, das wird sich mit der Zeit verbessern. Aber in der ersten Zeit wird es wahrscheinlich eher kürzer sein als lang.
Genau. Aber deswegen sage ich eben, es ist eher ein Kurzformat. Deswegen, es geht um, auf den Punkt gebracht, eben wie Marcel gerade sagt, auszuarbeiten, warum ein Film uns speziell gefällt. Und ja, das könnt ihr dann da erfahren in diesen mehr oder weniger Häppchen. Und das zweite Format wird dafür dann wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Könnte sogar eher in die Richtung fast einer ganzen Folge hier regulär werden. Und zwar geht es dabei um lange nicht gesehene Filme, die wir, ja, also um Rewatches. Long Time No See heißt das Format. Und dabei geht es klar um Filme, die wir beide kennen, aber eben schon aus unserem Gedächtnis quasi wieder verloren haben, weil es schon so lange her ist, dass wir sie gesehen haben. Und dabei sind zudem auch Gäste wahrscheinlich, das können dann Gäste innerhalb unseres Podcast-Netzwerks auch sein, Kollegen oder auch von außerhalb mal Gäste dazugeschaltet, mit denen man einfach nochmal so alte Perlen nochmal ausgräbt und man denkt, oh, den hier 20 Jahre her, ich weiß noch, da heißt jemand Peter und mehr weiß ich nicht mehr. Und dann gucken wir uns das nochmal an und schauen dann, was vor allem hängen geblieben ist, was wieder neu auffällt oder eben, ja, was man vielleicht auch als wie ich bei Demolition Man, was man dabei nochmal so Neues bemerkt, was man vielleicht damals, als man ihn mit jungen Jahren gesehen hat, gar nicht so mitbekommen hat, richtig. Ja, das sind die zwei Formate erstmal. Mehr in Zukunft sind möglich, das müssen wir einfach mal schauen, natürlich auch, wie es ankommt, ob ihr das annehmt, ob ihr Bock habt, uns dazu begleiten. Wichtig zu sagen, ganz wichtig, diese Folgen hier, die ihr jetzt hört, bleiben natürlich trotzdem kostenlos. Ihr hört sie,
auf jeden Fall.
Ihr hört sie eben bei Patreon und Steady vorab, ein paar Tage, drei Tage im Voraus, exklusiv, aber danach gehen sie ganz normal in den Feed online und bei Spotify und überall, wo ihr uns sonst hört. Das heißt, keine Angst, wenn ihr uns nicht unterstützen möchtet, sind wir euch nicht böse. Klar, jeder, alles freiwillig. Und die Folgen hier, die regulären, bekommt ihr ganz normal natürlich weiterhin kostenlos, nur wer eben mehr möchte und was Gutes tun für uns, damit wir ein bisschen Schadensaufwendung kriegen für das, was für unsere herzzerreißende Filmaufnahmen hier. nein, natürlich ist es alles Hobby, es macht Spaß und wir machen das natürlich, weil wir Freude dran haben. Aber ja, klar, Produktion, Vorbereitung, alles, es kostet eben Zeit. Natürlich.
Wenn es wieder ein Film ist, den man sich nur leihen kann.
Ich wollte gerade sagen, und ab und zu eben auch Geld tatsächlich, wenn wir uns die Filme eben extra leihen müssen und sowas, machen wir natürlich, wie gesagt, auch gerne. Aber eben, es fallen Kosten an. Zudem zahlen wir im Monat eben auch einen Betrag, um überhaupt alles hier, den Podcast zu hosten und eben überhaupt online zu bringen. An unseren Hoster, den wir haben. Also die Technik kostet ja auch Geld. Das heißt, es wäre einfach ein netter Groschen, mit dem wir diese Fixkosten eben erstmal decken können und so ein bisschen. Und im Endeffekt, wie gesagt, freut es uns vor allem, weil ihr uns zeigt, dass ihr den Kram gern hört. Und vielleicht eben noch sogar noch ein bisschen mehr wollt. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, checkt Webseite aus, schaubefehl.de. Und ansonsten Social Media, da werden wir es auch teilen, wenn ihr die Links jetzt nicht fleißig mitgeschrieben habt mit eurem kleinen Buntstift. Und ansonsten, ja, die erste Folge, wenn ihr das jetzt hört, die erste Folge eben aus dem Kurz, das Kurzformat von Matze ist schon online. Und mehr folgt dann in der nächsten Zeit. So, genug Werbung in Eigenregie. Wir kommen zu den nächsten Filmen für die nächste Ausgabe. Und jetzt hast du aufgehört zu reden eben mit dem Film. Dann gebe ich dir jetzt den nächsten Film zuerst.
Sehr gerne.
Denn ich habe ihn schon fleißig hier. Wir sind ja, hört ihr wahrscheinlich, man merkt es, glaube ich, daran, wie wir miteinander reden. Wir sind ja im digitalen Studio nach wie vor.
Ja, es wird halt, durch deinen Umzug wird es halt auch darauf hinauslaufen, dass wir in Zukunft wahrscheinlich immer im digitalen Studio aufnehmen und ich werde auf jeden Fall mir irgendwann mal ein neues Mikro kaufen müssen.
Ja, wenn wir genug Patreons haben.
Nein, daran hängt es nicht.
Sieh, Leute, wenn ihr wollt, dass Matze besser klingt, dann müsst ihr abonnieren.
Also klarer klingt, weil ich klinge schon fantastisch.
Du klingst immer fantastisch. Das ist ja gar keine, das steht ja gar nicht zur Debatte. Ja. Nein, aber ich ziehe ein bisschen weiter weg, genau. Ein bisschen aus Hamburg raus, tatsächlich, wegen Preisen und dies, das. Man kennt das, Großstadt macht keinen Spaß mehr.
Und ich ziehe weiter in die Mitte.
Du stehst mal da rein, weil du bist halt reich, nicht so wie ich. Und nein, wir werden in Zukunft bis weiter auseinander entfernt wohnen, deswegen macht es das jede Woche quasi zum Aufnehmen, dann Privattreffen nicht mehr so einfach. Aber natürlich, das digitale Studio ist natürlich immer bereit für uns. Und von daher ist das ja kein Problem. So,
jetzt schicke ich dir. So wie ich immer bereit bin, von dir einen Film zu bekommen.
So wie jetzt. Ich sag direkt im Voraus, diesmal kein Klassiker, ist was Moderneres. Aber ja, den kann ich dir nicht ungesehen lassen. Ist das ein Satz? Naja, guck's dir an.
Ich weiß, was du meinst. Na, Ja, das wird richtig toll, weil es so ein Genre ist, was mir halt komplett gegen den Strich geht und was ich halt super langweilig finde.
Ich freue mich schon sehr drauf.
Ich darf mir Sicario angucken.
Oh ja, den fantastischen ersten Teil, wie ich finde.
Name, Denis Villeneuve.
Mhm.
Der mein wahrscheinlich Most Wanted Film 2020 noch
Dune
rausbringt. Ich habe richtig Bock.
Hoffentlich kommt er. Hoffentlich.
Ja.
Hoffentlich keine Corona-Shutdowns mehr später und Co. Und hoffentlich können wir alle unbesorgt wieder im Herbst ins Kino.
Mal sehen. Ja, nee, Sicario, ich bin gespannt. Wie gesagt, ein Genre, was ich absolut langweilig finde. Weswegen ich den halt auch noch nicht gesehen habe.
Ich kann dich vielleicht beruhigen. Ich finde, also du meinst mit Genre, meinst du jetzt so Kartellgeschichten und sowas, ne?
Ja, dieses ganze Kartell-Gangster-Polizei-Ding ist ja so überhaupt
nicht. Ich kann dich beruhigen. Finde ich eigentlich auch langweilig. Ja. Und ich liebe den Film.
Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Dann haben wir beide einen Film, der aus der jüngeren Zeit kommt. Und wenn an Sicario dein Herz hängt, an dem Film hängt auf jeden Fall auch mein Herz.
Mhm.
Wenn ich mich, also ich bin der Meinung, du hast ihn nicht gesehen, wenn ich mich bei Letterboxd mal wieder nicht verguckt habe. Ansonsten hätte ich was anderes.
Nee, kenne ich nicht.
Geil.
Kenne ich nicht. Auch so ein Ding, was ich immer überscrolle, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Aber jetzt werde ich es herausfinden.
Wir bleiben genre-technisch im gleichen Bereich bei dir.
The Perks of Being a Wallflower.
Zu Deutsch vielleicht lieber morgen.
Der hat einen deutschen Titel?
Ja.
Wusste ich gar nicht, ich kenne ihn tatsächlich unter dem. Okay, bin ich gespannt. Ja, wie gesagt, immer so ein Film. Auch hier sieht man immer wieder, man stolpert über das Plakat auf allen möglichen Streaming-Anbietern und Co. Ja, auch hier wie bei Breakfast Club immer so ein Ding. Ah ja, gibt's. Ja, okay, bin gespannt. Bin sehr gespannt. Ist das auch Coming of Age?
Ja.
Ja.
Okay. Allerdings mit ein, zwei. Naja, du wirst es ja sehen.
Alles klar. Ich bin sehr gespannt.
Okay.
Action gegen Coming of Age. Also ein bisschen Super. Wie jetzt auch.
Ja. Wir bleiben genretechnisch ungefähr in Bahn.
Ja.
Ich weiß schon, meinen Film fürs nächste Mal, da wird's bei dir ein bisschen anders.
Ja, nächstes Mal, ich muss auch noch ein bisschen graben. Vor allem abseits auch deiner Watchlisten. Ich glaube, Doch. Ich habe Ideen. Genau, und Ideen für die Rewatches haben wir ja auch schon. Das diskutieren wir dann mal aus, was wir da anfangen. Das wird alles sehr gut.
Ich glaube auch.
Alles klar, dann haben wir's für heute, würde ich sagen.
Eben.
Dann, ja, wir gucken Filme, ihr guckt hoffentlich auch Filme, vielleicht ja die wir heute besprochen haben, waren auf jeden Fall ja zwei Empfehlungen von uns, zumindest bei dir noch so ein bisschen mit aber trotzdem, ja, Filme, die sich lohnen, auf jeden Fall mal gesehen zu werden, und ansonsten sagen wir, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Und, ja, schön auf, wie gesagt, auf Internet, wollte ich sagen, auf Social Media checken für mehr Schaubefehl, wisst ihr jetzt Bescheid. Wir freuen uns über jeden, der da mit uns abhängen will. Und ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen.
Bis dennsen.
Tschüss.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Hot corn, cool corner, bring along a dimmy down. A hot corner, cool corner, bring along a dimmy down. A hot corner, cool corner, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle, we'll see you in the morning. Yes, sir.